Es war ein Hindernisparcours, der mit Dingen gespickt war, die einen töten konnten. Die Burnerbox machte keine halben Sachen. Der einzige Unterschied war, dass Marx bei ihnen war, als sie 30 Meter hoch in der Luft an einem Stahlseil hingen und sich über einen Sumpf hangelten, der mit Wassermokassin-Ottern verseucht war. Sie erreichten die andere Seite, fanden ihr Waffenlager und blieben in Bewegung. Sekunden später setzte das Feuer ein. Scharfe Munition. Roby und Real bewegten sich vorwärts. Marx blieb zurück. Aber sie beobachtete die beiden. Sie wunderte sich, wie gut Real und Roby als Einheit vorgingen. Sie schienen zu wissen, was der jeweils andere dachte. In 20 Minuten hatten sie ihr Ziel erreicht. Marx befahl, das Feuer einzustellen. Als sie zurückfuhren, kündigte Marx ihnen Besuch an. Der Jeep setzte sie einen Kilometer vor der Anlage ab und fuhr weiter. Eine Minute später trat Blue Man hinter einem Baum hervor. »Sie sehen beide fit aus«, sagte er. Er trug wie immer einen Anzug mit Krawatte und blank polierte Schuhe. Sein Haar war weiß, seine Gesichtszüge faltig, aber sein Handschlag war kräftig. Real drückte ihn. »Danke«, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Ich habe einen Anruf von jemandem bekommen, mit dem Sie hier gesprochen haben«, begann er. Roby und Real wechselten einen Blick. »Er entschuldigt sich dafür, wie lange und nass die Sitzung war.« »Nett von ihm«, sagte Real trocken. »Er hat gesagt, dass es ein B-Team für die nächste Mission gibt, für den Fall, dass Ihre Überprüfung nicht gut läuft. Sie sind das A-Team.« »Und wissen wir auch, was das für eine Mission ist?«, fragte Real. »Das weiß nur einer in der Agency, und das bin nicht ich.« »Also Tucker«, Blue Man nickte. »Wir haben bis jetzt überlebt«, sagte Real. »Sehen Sie etwas kommen, das daran etwas ändern könnte?« »Der Direktor ist in dieser Hinsicht momentan hin und her gerissen. Die Fakten, die ich gesammelt habe, deuten darauf hin, dass er gefährlich nahe am Abgrund steht. Er braucht sie und will sie gleichzeitig abstrafen. Im Augenblick ist nicht klar, welche dieser Ansichten siegen wird.« »Er wollte uns mit Waterboarding zu einem Geständnis zwingen«, sagte Roby. »Das deutet darauf hin, dass die Bestrafungsseite gewinnt.« Blue Man nickte. »Aber er scheint seine Meinung dauernd zu ändern.« »Wir wissen, dass es zum Deal mit dem Präsidenten kam«, sagte Real. »Da liegt der Hund begraben. Die Mission reicht bis ins Weiße Haus. Im Situation Room fand ein Gespräch über Satellit statt, bei dem nur der Präsident, der Direktor der CIA und der nationale Sicherheitsberater anwesend waren. Außer diesen drei Männern weiß niemand, wer am anderen Ende der Verbindung war.« »Nicht mal der Vizepräsident war dabei?«, fragte Roby. Blue Man schüttelte den Kopf. »Moment mal. Glauben Sie, die machen sich Sorgen, dass der Inhalt des Gesprächs bekannt werden könnte?« »Im Fall eines Amtsenthebungsverfahrens? Ja, genau das denke ich.« »Also schauen Sie den Vize ab, damit er übernehmen kann, falls ein Boss aus dem Amt fliegt«, sagte Roby. »Das verrät uns schon was.« »Ein Attentat auf ein Staatsoberhaupt.« Real sah Blue Man scharf an. »Haben wir es damit zu tun?« »Ich wünschte, ich könnte es Ihnen genau sagen. Aus diesem Grund haben wir Ahmadi in Syrien ausgeschaltet, bevor er an die Macht kam«, sagte Roby. »Er war noch kein Staatsoberhaupt, sonst wäre es illegal gewesen.« »Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von derartigen Zielen, für die der Präsident politisch seinen Kopf riskieren würde«, sagte Blue Man. »Mir fallen nur zwei Ziele ein«, sagte Real. »Und das Ziel geht vielleicht drauf, das Außenteam aber bestimmt. Es kommt vielleicht rein, aber nicht mehr raus. Wir sind tot.« Chung Cha hat ein Flugzeug nach Istanbul genommen und war dort in einen Zug gestiegen. Jetzt war sie in Rumänien und reiste weiter gen Westen. Sie reiste aus vielen Gründen gern mit dem Zug, von denen einer der niedrigere Sicherheitsstandard war. Für diese Fahrt gab es jedoch einen anderen Grund. Er saß vier Abteile von ihr entfernt. Das Ziel des Zuges war Venedig. Von Istanbul dauerte die Reise 6 Tage. Chung Cha wartete, bis er an diesem Abend in den Speisewagen ging. Sie ging davon aus, dass sie eine halbe Stunde hatte. Sein Abteil war verschlossen. Ein paar Sekunden später allerdings nicht mehr. Chung Cha glitt hinein und schloss die Tür hinter sich. Sie erwartete nicht viel zu finden. Der Mann war ein britischer Gesandter, der vor kurzem an die Botschaft in Pyongyang versetzt worden war. Solche Typen ließen keine geheimen Dokumente herumliegen. Sie brauchte 15 Minuten, um sein Abteil zu durchsuchen, ohne dabei eine Spur zu hinterlassen. Er hatte, falls sie alle bemerkt hatte, 6 subtile Fallen für jene aufgebaut, die eventuell hier etwas zu finden versuchten. Hätte sie eine davon ausgelöst, hätte er gewusst, dass das Abteil durchsucht worden war. Sie berührte sie entweder nicht oder stellte bis auf den Millimeter ihren ursprünglichen Zustand wieder her. Falls er ein Handy besaß, hatte er es mitgenommen. Einen Computer gab es nicht, auch nicht irgendwelche Dokumente. Er reiste mit leichtem Gepäck. Es musste alles in seinem Kopf sein. In diesem Fall wusste sie sich aber auch Zugang dazu zu verschaffen. Sie kannte viele Foltertechniken. Sie alle hatte man bei ihr in Yodok angewandt. Man hatte sie ausgebildet, gegen kleine Belohnungen ihre Familie auszuspionieren. Sie hatte ihrer Familie Essen gestohlen. Ihre Familie hatte sie geschlagen, bespitzelt, Essen von ihr gestohlen. So war es nun mal. Wenn Menschen genug Angst hatten, waren sie zu allem imstande. Sie hatte sich immer gewünscht, eines der Aufseherkinder zu sein. In ihren Träumen war sie ein Reinblut, wie sie gewesen, mit vollem Bauch und der Chance, eines Tages durch das Tor des Elektrozauns zu gehen. Und eines Tages war sie hindurchgegangen. Der größte Tag ihres Lebens. Kein Gefangener war jemals aus der Zone für Lebenslängliche in Yodok freigelassen worden. Sie war die erste gewesen. Sie kehrte zu ihrem Abteil zurück, aber sie hatte in dem des Mannes etwas zurückgelassen. Eine halbe Stunde später hörte sie, wie er zurückkam. Die Tür wurde geöffnet und wieder geschlossen. Sie wartete und lauschte durch das Gerät, das in ihrem Ohr steckte. Basierend auf diesen Geräuschen folgte sie im Geiste seinen Bewegungen. Sie waren langsam, dann wurden sie schneller und dann noch schneller. Sie wusste, was das bedeutete. Es hatte eine 7. Falle gegeben, die sie übersehen hatte. Er wusste, dass sein Abteil durchsucht worden war. Vielleicht hatte er auch das Mikro gefunden, das sie dort deponiert hatte. Sofort zog sie den Zugfahrplan zu Rate. Noch 45 Minuten. 42 Minuten später bremste der Zug ab. Der Schaffner nannte über die Lautsprecheranlage den nächsten Bahnhof. Die Tür des Abteils des Mannes wurde geöffnet und geschlossen, und danach hörte sie aus dem Mikro, das sie in dem Abteil versteckt hatte, nichts mehr. Noch bevor der Zug hielt, war sie auf dem Bahnsteig. Sie versteckte sich hinter einem Stapel Kisten und wartete, spähte durch eine Ritze. Er stieg aus und sah den Bahnsteig hinauf und hinunter. Er wartete darauf, dass noch jemand ausstieg, doch niemand verließ den Zug. Er wartete, bis dieser wieder anfuhr, dann drehte er sich um und eilte, ohne sie bemerkt zu haben, ins Bahnhofsgebäude. Sie folgte dem Mann in großem Abstand. Er hatte das Handy gezückt. Den Zug zu verlassen war eine spontane Aktion gewesen, also brauchte er jetzt eine Unterkunft oder ein Beförderungsmittel. Er wählte ein Hotel. Nachdem er es betreten hatte, ging sie daran vorbei und beobachtete durch ein Fenster, wie er seinen Pass vorzeigte und einen altmodischen Zimmerschlüssel entgegennahm. Chung Cha saß in ihrem Zimmer in demselben Hotel wie der Engländer. Sie fragte sich, wen er angerufen hatte. Mitternacht war vorbei. Eine halbe Stunde später erstarb der Lärm der Zecher in der Hotelgaststätte. Dann setzte sie sich in Bewegung. Sie nahm nicht den Flur, sie stieg durchs Fenster hinaus. Sein Zimmer war 3 Stockwerke über dem ihren. Sie nutzte winzige Vorsprünge im Mauerwerk, kletterte schnell hinauf, öffnete geräuschlos das Fenster seines Zimmers und glitt hinein. Als ihr Fuß den Teppich berührte, erwischte er sie. Chung Cha spürte die Mündung der Waffe an ihrem Kopf. Doch noch ehe er schießen konnte, wirbelte sie herum und legte den Finger hinter den Abzug, so dass er nicht abdrücken konnte. Sie sprang hoch, schlang die Beine um seine Hüften und stieß ihm ihr Knie in die rechte Niere. Der Mann schrie auf und sackte zusammen. Sein Griff um die Waffe lockerte sich, und sie entrang sie ihm. Er versuchte aufzustehen, doch sie wirbelte herum und rammte ihm den Fuß in die Genitalien. Gleichzeitig stieß sie den Ellbogen gegen seine Schläfe. Als er zusammenbrach, stach sie ihm mit dem Messer, das sie in der linken Hand hielt, während sie seine Waffe in der rechten hatte, in die Schulter. Er lag auf dem Boden, hielt sich die blutende Schulter und rang nach Luft. Er wollte schreien, doch sie stopfte ihm einen Knebel in den Mund. Sie hielt ihm die Waffe an die Schläfe und sagte ihm, was er tun musste, wenn er nicht hier und jetzt sterben wollte. Langsam rollte er sich auf den Bauch. Sie fesselte ihm mit dem Kabelbinder, den sie mitgebracht hatte, die Hände. Danach rollte sie ihn auf die Seite und leuchtete mit einer Taschenlampe in sein Gesicht. Sie sagte etwas auf Englisch zu ihm. Er nickte. Sie nahm den Knebel heraus und stellte ihm eine Frage. Er beantwortete sie. Sie stellte ihm 4 weitere. Er beantwortete jedoch nur 3. Sie steckte ihm den Knebel wieder in den Mund und drückte die Klinge des Messers tief in seine Wunde. Sie zog das Messer heraus und wartete, bis er sich beruhigt hatte. Ihm standen Tränen in den Augen. Sie holte den Knebel erneut heraus und stellte ihm die letzte Frage noch einmal. Er schüttelte den Kopf. Sie schlug ihn bewusstlos. Sie nahm sein Handy vom Nachttisch und betrachtete den Bildschirm. Das Telefon war durch einen Fingerabdruckscanner geschützt. Sie vermutete, dass es zwischen dem Abdruck eines Lebenden und dem eines Toten unterscheiden konnte. Nur deshalb hatte sie ihn nicht einfach umgebracht. Sie drückte seinen Daumen aufs Display und entsperrte das Telefon. Sie schaltete den Flugmodus ein. Damit hatte sie vollen Zugriff und das Handy war nicht mehr zu orten. Die Klinge durchtrennte seinen Hals. Chung Cha wischte das Blut von der Klinge und hing ein Bitte-nicht-stören-Schild draußen an die Tür. Danach sah sie sich die E-Mails und Kontakte in dem Telefon an. Doch sie fand nicht viel. Sie sah sich die Liste der kürzlich erfolgten Telefonate an. Zusätzlich zu dem einen, bei dem sie ihn beobachtet hatte, hatte er in seinem Zimmer 2 weitere getätigt. Sie erkannte die Vorwahl nach England. Der dritte Anruf war viel interessanter. 850. Die Vorwahl für Nordkorea. Aber es war nicht die Nummer der englischen Botschaft. Sie schaltete den Flugmodus aus und drückte auf die Taste, um die Nummer zu wählen. Das Telefon klingelte 3-mal und dann sagte jemand etwas, aber nicht auf Koreanisch, sondern auf Englisch. Die Stimme sprach erneut. Chung Cha hörte zu, bis sie schwieg und unterbrach danach die Verbindung. Nachdem sie schnell einen Raubüberfall inszeniert hatte, verließ sie das Zimmer auf demselben Weg, wie sie gekommen war. Sie nahm das Handy mit, die Geldbörse des Mannes, seine Uhr, den Pass und den Ring. Sie hatte ihre Tasche nicht ausgepackt, sodass es ein leichtes war, das Hotel sofort und unbemerkt zu verlassen. 4 Stunden später, lange bevor man die Leiche finden sollte, hatte sie ein Flugzeug bestiegen, das sie zurück in die Türkei brachte.